verwirrendsten Geschichten stets am schnellsten. Stannis hält sich einen außerordentlich grotesken Narren, einen Schwachsinnigen mit tätowiertem Gesicht.« Der Großmeister starrte ihn entsetzt an. »Gewiss wollt ihr doch nicht unterstellen, dass Lady Selyse einen Narren in ihr Bett lassen würde?« »Man muss ein Narr sein, wenn man sich zu Selyse Florent legen möchte«, erwiderte Littlefinger. »Zweifelsohne hat Flickenfratz sie an Stannis erinnert, und die besten Lügen tragen stets ein Körnchen Wahrheit in sich, gerade so viel, dass der Zuhörer aufmerkt. Außerdem ist der Narr dem Mädchen vollkommen ergeben und folgt ihr überall hin. Sie sehen sich sogar ähnlich. Shireen hat ein fleckiges, halbgelähmtes Gesicht.« Pucelle war verwirrt. »Aber das kommt von den Grauschuppen, die sie als Säugling beinahe das Leben gekostet hätten, dem armen Ding.« »Meine Geschichte gefällt mir trotzdem«, entgegnete Littlefinger. »Und dem gemeinen Volk wird sie auch gefallen. Die meisten von ihnen glauben doch sogar, dass eine Frau, die während der Schwangerschaft Kaninchenfleisch isst, ein Kind mit langen Schlappohren gebären wird.« Cersei setzte ein bestimmtes Lächeln auf, welches sie sich für gewöhnlich für Jaime aufsparte. »Lord Petyr, ihr seid ein niederträchtiges Geschöpf. Danke, euer Gnaden.« »Und ein vollendeter Lügner«, fügte Tyrion weniger herzlich hinzu. »Der Mann ist gefährlicher, als ich geahnt habe«, dachte er bei sich. Littlefinger schaute dem Zwerge die starren, ungleichen Augen, und seinen eigenen graugrünen Augen war kein Zeichen von Unbehagen anzusehen. »Jeder ist mit einer anderen Gabe gesegnet, Milord.« Die Königin war zu sehr mit ihrer Rache beschäftigt, um den Blickwechsel zu bemerken. »Gehörnt von einem schwachsinnigen Narren. In jeder Weinschenke diesseits der Meerenge wird man über ihn lachen.« »Die Geschichte sollte nicht von uns verbreitet werden«, warnte Tyrion. »Sonst wird sie rasch als Lüge entlarvt.« »Die sie ja auch ist.« Abermals konnte Littlefinger mit einer Antwort dienen. »Huren lieben Klatsch, und zufällig besitze ich das eine oder andere Bordell. Gewiss wird auch Varys die Saat in Bierschenken ausbringen können.« »Varys?« meinte Cersei stirnrunzelnd. »Wo ist er eigentlich?« »Darüber habe ich mir auch bereits Gedanken gemacht, euer Gnaden.« »Die Spinne webt ihre geheimen Netze Tag und Nacht«, sagte Großmeister Pucelle bedeutungsvoll. »Ich misstraue ihm, Milords.« »Und dabei spricht er so herzlich über euch!« Tyrion schob sich vom Stuhl. Er wusste, was der Eunuch trieb, doch brauchte dies den anderen Mitgliedern des Rats nicht zu Ohren zu kommen. »Ich bitte um Entschuldigung, Milords, andere Geschäfte verlangen meine Aufmerksamkeit.« Cersei schöpfte sofort Verdacht. »Die Geschäfte des Königs? Oh, nichts, worüber ihr euch den Kopf zerbrechen müsst.« »Das kann ich recht gut selbst beurteilen.« »Wollt ihr mir die Überraschung verderben?« fragte Tyrion. »Ich lasse ein Geschenk für Joffrey anfertigen, eine kleine Kette.« »Wozu braucht er noch eine Kette? Er hat bereits mehr, als er je tragen kann. Wenn ihr nur einen Augenblick lang glaubt, ihr könntet euch Joffreys Liebe mit Geschenken erkaufen.« »Aber nein! Sicherlich besitze ich die Liebe des Königs bereits, so wie er sich der meinen erfreuen darf, und diese Kette, glaube ich, wird er eines Tages mehr schätzen als alle anderen.« Vor dem Ratssaal wartete Bronn, um ihn zum Turm der Hand zu begleiten. »Die Schmiede sind in eurem Empfangszimmer und erwarten die Ehre«, berichtete er, während sie den Hof überquerten. »Erwarten die Ehre? Das klingt hübsch, Bronn. Du hörst dich fast an wie ein richtiger Höfling. Nächstens wirst du noch niederknien.«
»Besorgt's euch doch selbst, Zwerg.«
»Ach, wozu hab ich denn Schee?«
Tyrion hörte die Stimme von Lady Thunder, die ihm von der serpentinenartigen Treppe aus fröhlich etwas zurief. Er gab vor, sie nicht zu bemerken, und watschelte ein wenig schneller.
»Lasst meine Sänfte bereitstellen, ich werde die Burg verlassen, sobald ich hier fertig bin.«
Zwei der Moon Brothers hielten an der Tür Wache. Tyrion begrüßte sie freundlich und schnitt eine Grimasse, ehe er die Treppe in Angriff nahm. Nachdem er zu seinem Schlafzimmer emporgestiegen war, schmerzten seine Beine. Drinnen fand er einen 12-jährigen Jungen vor, der seine Kleider auf seinem Bett zurechtlegte, sein Knappe. Podrick Payne war so schüchtern, dass es an Verstohlenheit grenzte. Tyrion wurde den Verdacht nicht los, sein Vater habe ihm den Knaben anvertraut, um sich über ihn lustig zu machen.
»Eure Amtstracht, Milord«,
murmelte der Junge bei Tyrions Eintritt und starrte auf seine Stiefelspitzen. Selbst wenn Pott den Mut aufbrachte, etwas zu sagen, wagte er es nicht, sein Gegenüber anzublicken.
»Für die Audienz und eure Kette, die Kette der Hand.«
»Sehr schön! Hilf mir beim Ankleiden!«
Das Wams aus schwarzem Samt war mit goldenen Nieten besetzt, die Löwenköpfe darstellten, während die Glieder der Kette aus goldenen Händen bestanden, deren Finger jeweils das Gelenk der nächsten umfassten. Pott brachte einen Umhang aus purpurroter Seide, der mit Gold gesäumt war und auf seine Größe zugeschnitten war. Bei einem normalen Mann hätte er kaum den Rücken bedeckt. Der Audienzsaal der Hand war kleiner als der des Königs und mit dem riesigen Thronsaal nicht im Mindesten zu vergleichen, aber Tyrion gefielen die myrischen Teppiche und Wandbehänge und die Intimität, die der Raum ausstrahlte. Bei seinem Eintritt rief sein Haushofmeister:
»Tyrion Lannister, die rechte Hand des Königs!«
Das gefiel ihm ebenfalls. Die Schmiede und Eisenhändler, die Bronn aufgetrieben hatte, fielen auf die Knie. Er wuchtete sich auf den hohen Stuhl unter dem runden goldenen Fenster und erteilte ihm die Erlaubnis, sich zu erheben.
»Werte Herren, ich weiß, ihr habt viel zu tun, deshalb will ich mich kurz fassen. Pott, bitte!«
Der Junge reichte ihm einen Leinensack. Tyrion zog die Schnur auf und schüttete ihn aus. Der Inhalt landete mit gedämpftem Klirren auf dem Wollteppich.
»Diese hier habe ich mir in der Burgschmiede anfertigen lassen. Ich brauche 1000 Stück davon.«
Einer der Schmiede kniete nieder und untersuchte den Gegenstand, drei riesige miteinander verbundene